Die Vertreibung aus dem Garten Eden. Damals an der afrikanischen Küste waren unsere direkten Vorfahren also durch ihre Umgebungsbedingungen bereits dazu gezwungen, jene geistigen Fähigkeiten zu entwickeln, die das mentale Immunsystem umfasst. Natürliche Neugier gepaart mit hoher psychischer Belastbarkeit und sozialem Einfühlungsvermögen, der emotionalen Intelligenz, enormer Gedächtnisleistung, Kreativität und Erfindungsreichtum sowie planerisches Denken. Nach und nach jedoch kam es zu der metaphorischen Vertreibung aus dem Garten Eden, die möglicherweise schon allein aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums erzwungen wurde. Vielleicht wollte ihr mentales Immunsystem aber auch einfach nur wissen, was hinter dem Horizont liegt. Was auch immer die Beweggründe waren, unsere Vorfahren breiteten sich entlang der Küsten und irgendwann auch im Landesinneren aus und gelangten so in weniger vitalstoffreiche Gebiete, wodurch die Nahrungsbeschaffung mit immer mehr Arbeit verbunden war und, um den biblischen Bezug aufrechtzuerhalten, auch immer häufiger ein Leben in Mangel und damit Krankheit mit sich brachte. Die Folgen der Vertreibung aus dem irdischen Paradies könnten somit als Sinnbild für die gesundheitlichen Probleme verstanden werden, die sich aus der veränderten Lebenssituation ergaben, insbesondere ernährungsbedingte Mangelerscheinungen. Im Kampf ums Überleben gab es grundsätzlich vier Möglichkeiten. Erstens, die genetische Anpassung an Mangelsituationen. Hierfür möchte ich zwei Beispiele liefern. Die dunkle Haut, die unsere Vorfahren in der afrikanischen Wiege der Menschheit vor intensiver Sonneneinstrahlung schützte, ist in nördlicheren Gefilden ein Hindernis für die körpereigene Vitamin-D-Produktion. Dieses Problem wurde auf dem Weg in den hohen Norden dadurch überwunden, dass langfristig nur diejenigen überlebten, deren Haut durch zufällige Mutation von Pigmentgenen heller wurde. Dieser Prozess war gnadenlos, denn schließlich führt Vitamin-D-Mangel bei rachitisch krankhaft verengten Becken zu lebensbedrohlichen Geburtsschwierigkeiten. Je weiter man also nach Norden blickt, desto heller und blonder ist die indigene Bevölkerung. Die körpereigene Vitamin-D-Produktion funktioniert jedoch nur in den Sommermonaten optimal. In prähistorischer Zeit, als sich die Menschen fast ausschließlich im Freien aufhielten, reichte das wahrscheinlich noch weitgehend aus, um im Winter aus den körpereigenen Speichern des fettlöslichen Vitamins versorgt zu werden. In unserer modernen Welt, in der wir kulturbedingt weniger Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder diese gar gezielt meiden, werden diese Speicher im Sommer nicht ausreichend gefüllt, und in den Wintermonaten sinkt der 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel dann weiter ab. Es drohen die saisonalen Erkältungskrankheiten, die aufgrund ihrer Ursache eigentlich als Erdunklungskrankheiten bezeichnet werden müssten. Auch Sauerstoff ist bekanntlich lebensnotwendig. In den Hochgebirgen, insbesondere im Himalaya, ist er jedoch knapp. Inzwischen weiß man, wie Menschen in den Hochlagen Nepals oder Tibets dieses Problem durch genetische Anpassung gelöst haben und die Selektion auch heute noch immer weiter voranschreitet. Beispielsweise besitzen Tibeterinnen, die in den Regionen über 3500 Meter leben, genetische Veränderungen, die ihnen trotz des Sauerstoffmangels einen weitgehend normalen Fortpflanzungserfolg ermöglichen, was wiederum dazu führt, dass diese für ein Leben in der Höhe optimierten Gene auch mit größerer Wahrscheinlichkeit weitergegeben werden. Die genetische Optimierung der Eigensynthese von Vitamin D oder die genetische Anpassung an sauerstoffarme Luft haben jedoch ihre Grenzen. An den Polen der Erde oder in extremen Höhenlagen findet unsere genetische Anpassungsfähigkeit der jeweiligen Systeme ein Ende. Zweitens. Die Aufrechterhaltung der ursprünglichen essentiellen Ernährungsweise. Dies ist, was unsere Vorfahren versuchten. Zunächst breiteten sie sich vor allem entlang von Wasserläufen aus, um sich weiterhin vorwiegend aquatisch zu ernähren. Entlang der afrikanischen Küsten, entlang des Nils oder entlang der Gewässer des großen afrikanischen Grabenbruchs, der sich über rund 6000 Kilometer vom heutigen Mosambik im Süden bis nach Syrien im Norden erstreckt. Knochenanalysen belegen, dass sich die europäischen Nachfahren südafrikanischer Fischer und Sammler noch bis vor etwa 12.000 Jahren überwiegend aquatisch, also von Muscheln und Fischen, ernährten. Im Gegensatz übrigens zum Homo neanderthalensis, der sich als prototypischer Jäger und Sammler vorwiegend terrestrisch, also von Fleisch und Pflanzen, ernährte. Bekanntlich überlebte er den Konkurrenzkampf mit dem Homo sapiens nicht und starb aus. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist unklar. Klar ist aber, dass Fisch auch eine gute Quelle von Vitamin D3 darstellt. Tatsächlich kann eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D auch über die Nahrung sichergestellt werden, wie es die Inuit in Grönland das ganze Jahr über tun müssen. Aus der dort immer sehr schräg einfallenden Sonnenstrahlung wird durch den längeren Weg durch die Atmosphäre der UVB-Anteil herausgefiltert. Da eine Eigensynthese von Vitamin D in diesen Breitengraden also grundsätzlich ausgeschlossen ist, muss das essentielle Vitamin, das der Körper dringend benötigt, mit der Nahrung aufgenommen werden. Obwohl die Inuit zu den nördlichsten Völkern gehören, haben sie sich die dunkle Haut und das dunkle Haar unserer gemeinsamen afrikanischen Vorfahren bewahrt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Volksgruppe während ihrer gesamten Wanderung in den hohen Norden dieses Problem einfach dadurch gelöst hat, dass sie sich ständig aus aquatischen Quellen ernährten. Drittens, Gewöhnung an einen Zustand suboptimaler Gesundheit. Die biblisch berichtete Vertreibung aus dem Paradies hatte zur Folge, dass der Mensch sterblich wurde. Die menschheitsgeschichtlich tatsächlich auch dokumentierte Vertreibung aus dem küstennahen Garten Eden führte tatsächlich zu Mangelkrankheiten und früherem Tod infolge suboptimaler Lebensbedingungen. Unter unzureichenden Bedingungen zu leben ist jedoch nur dort denkbar, wo noch kein absoluter Mangel an einem lebensnotwendigen Stoff besteht. Beim lebenswichtigen Sauerstoff ist das leicht nachvollziehbar. Oberhalb von 8000 Metern Höhe, der sogenannten Todeszone, überlebt kein Mensch ohne technische Hilfsmittel. Aber auch in der Grauzone, die ab etwa 5000 Metern Höhe beginnt, wird das Leben so beschwerlich, dass sich auch dort nur wenige Menschen dauerhaft aufhalten. Der Mensch dringt also nur in solche Lebensräume vor, in denen die Fortpflanzung für eine noch ausreichende Zahl von Mitgliedern der Gesellschaft möglich ist. Das mag nicht ideal sein, aber in diesen Grenzbereichen wird ein relativer Mangel an lebensnotwendigen Vitalstoffen nicht unbedingt mit den entsprechenden gesundheitlichen Folgen in Verbindung gebracht. Der ungesunde Mangelzustand ist schließlich nicht von heute auf morgen entstanden, sondern die Folge einer langsamen Ausbreitung des Menschen in diese Gebiete über viele Generationen hinweg und wurde daher vermutlich als Normalzustand oder schicksalhaft angesehen oder gar nicht erst hinterfragt. Ein gutes Beispiel für die unhinterfragte Akzeptanz suboptimaler Gesundheitszustände über lange Zeiträume ist der chronische Jodmangel, der neuropathologisch und medizinhistorisch sehr viele Parallelen zum weithin akzeptierten Lithiummangel aufweist. Jod ist bekanntlich ein wesentlicher Bestandteil der Schilddrüsenhormone, deren Funktion wiederum für die Entwicklung unseres Gehirns unerlässlich ist. In der Schweiz zum Beispiel gibt es aber so gut wie keine verfügbaren Jodquellen. So schreiben Elisabeth Pacher-Wiedmer und Dr. Med-Ulrich Josef Wörmann vom Schweizer Institut für medizinische Lehre in ihrer Erinnerung an ein vergessen gegangenes Krankheitsbild: Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die als Kretinismus bezeichnete Krankheit in der Schweiz weit verbreitet. Die davon betroffenen Menschen litten aufgrund eines Jodmangels an einer Entwicklungsstörung, die zu Kleinwuchs und geistiger Behinderung führte. Viele der Betroffenen entwickelten einen Kropf bzw. eine vergrößerte Schilddrüse. In ihrem so gut wie vergeblichen Versuch, trotz des Mangels Schilddrüsenhormon zu produzieren, nahm dies zum Teil groteske Dimensionen an. In manchen Gebieten, in denen mehr als 10% der Bevölkerung einen Kropf hatten, sprach man von endemischem Kropf. Der Schweizer Arzt Otto Bayard beobachtete im Jahr 1918, dass der dafür ursächliche Jodmangel einfach mit jodiertem Salz und völlig ohne unerwünschte Nebeneffekte behoben werden konnte. Daraus entstand vermutlich bald die Redensart überflüssig wie ein Kropf für Dinge, die vollkommen vermeidbar sind und vermieden werden sollten. Allerdings schaffte es der Schweizer Arzt Hans Eggenberger erst 4 Jahre nach Bayards Erkenntnis mittels einer Volksinitiative, dass im Kanton Appenzell das Speisesalz jodiert wurde. Der Erfolg dieser Maßnahme konnte den anfänglichen Widerstand brechen, der von Seiten der Medizin in der gesamten Schweiz und in Österreich ausging, nicht jedoch den Widerstand in Deutschland. Dort hatte, so die beiden Autoren, Jod hingegen den Ruf, giftig zu sein und kam deshalb weithin gar nicht zum Einsatz, obwohl damals immerhin etwa 30% der deutschen Bevölkerung einen völlig überflüssigen Jodmangelkropf entwickelten. Interessanterweise wurde der Kropf zum Symbol des Mangels und nicht die viel problematischere, gehemmte geistige Entwicklung. Laut der historischen Analyse mit dem Titel »Einführung und Umsetzung der Jodmangelprophylaxe« wurden in Deutschland das rettende Jodsalz ab etwa 1959 verfügbar, also erst mehrere Jahrzehnte nach den bahnbrechenden Erkenntnissen aus den beiden Nachbarländern. Doch zunächst ausschließlich als diätisches Lebensmittel zur Behandlung einer bereits eingetretenen, jodmangelbedingten Schädigung des Gehirns. Danach dauerte es noch gut 2 weitere Jahrzehnte, bis 1981 endlich auch in Deutschland eine flächendeckende Jodmangelprophylaxe eingeführt wurde. Dadurch wurde zwar der Kretinismus durch extremen Jodmangel seltener, aber die immer noch suboptimale Jodversorgung in der breiten Bevölkerung wird bis heute weiterhin nicht wahrgenommen. So wird in Deutschland laut ärztlicher Leitlinie bei der Diagnose einer Schilddrüsenunterfunktion weder der Jodspiegel untersucht noch eine Jodsupplementierung empfohlen, sondern immer gleich ein Medikament. Hierzu ein paar weitere Informationen. Ist mentale Gesundheit unerwünscht? Jodmangel gilt immer noch als die häufigste Ursache für vermeidbare Hirnschäden und eine geistige Behinderung. Doch trotz der Möglichkeit, dieses enorme Problem leicht zu lösen, lebten im Jahr 2017 weltweit immer noch mindestens 1,5 Milliarden Menschen in Jodmangelgebieten, davon schätzungsweise 300 Millionen Kinder, die niemals ihr volles geistiges Potenzial werden entfalten können. Die Leidtragenden dieser globalen Gesundheitspolitik sind vor allem in Afrika zu finden, einem Kontinent, der den Ländern des globalen Nordens vor allem als Rohstoffquelle dient. So wiesen nach den Ergebnissen einer 2018 veröffentlichten Studie bis zu 2/3 der dort untersuchten Schwangeren suboptimale Jodwerte auf, mit tragischen Folgen für den Nachwuchs. Forscher wiesen darauf hin, dass die derzeit von der WHO empfohlene Methode zur Beurteilung des Jodversorgungsstatus eine unzureichende Jodversorgung in der Schwangerschaft verdeckt. Was lehrt uns das? Erstens, ein Mangel an einem essentiellen Spurenelement führt nicht zwangsläufig zum Tod. Zweitens, solange er noch mit dem Leben vereinbar ist, werden Entwicklungsstörungen und Gesundheitsschäden mitunter toleriert. Drittens, selbst das Wissen um einen Mangel an einem essentiellen Spurenelement führt nicht zwangsläufig zu einer umfassenden Behebung des Mangels, trotz oder vielleicht zynischerweise gerade aufgrund der nachgewiesenen schädlichen Auswirkungen auf die geistige Leistungsfähigkeit. Und damit kommen wir zum letzten, 4. Punkt der Anpassungsmöglichkeiten, der allerdings aufgrund dieser Problematik ein radikales Umdenken und ein erhebliches Maß an Eigenverantwortung erfordert. 4. Erkennen und Beheben der Ursachen für suboptimale Gesundheit. Wir können und müssen die Kapazitäten unseres mentalen Immunsystems nutzen, um ein tieferes Verständnis dieser Zusammenhänge zu entwickeln. Sobald wir den Schicksalsglauben oder die Hoffnung auf einstige Erlösung pharmazeutischer Versprechungen ablegen und in letzter Konsequenz akzeptieren, dass wir natürliche Wesen auch natürliche Bedürfnisse haben, können wir die gesundheitsschädlichen Mangelzustände beseitigen. Das gilt für einen Mangel an Jod, an aquatischen Omega-3-Fettsäuren oder an Lithium, welche die Menschheit bisher vor allem über eine pesketarische, also Fisch- und Meeresfrüchte-basierte Ernährung zugeführt hat. Nachweislich ging dies mit bester Gesundheit und einer hohen Lebenserwartung einher. Aufgrund der Überfischung der Meere und deren Giftbelastung ist diese Ernährung allerdings nicht mehr empfehlenswert und auch gar nicht mehr für alle Menschen möglich. Ein Omega-3-Index, das ist der prozentuale Anteil aquatischer Omega-3-Fettsäuren in den Membranen unserer Zellen, von unter 2%, ist nicht mit dem Leben vereinbar. Ideal wären 11%, aber der globale Durchschnitt liegt schon heutzutage nur noch bei etwa 5%, Tendenz fallend, mit katastrophalen Folgen, insbesondere für die psychische Gesundheit. Dies lege ich in meinem Hörbuch »Die Algenölrevolution« ausführlich dar, inklusive des aus meiner Sicht einzig sinnvollen Auswegs aus der selbstverschuldeten Bredouille. Wir müssen also weder in die Steinzeit noch an die Küsten Afrikas zurückkehren, um uns wieder den Bedingungen unseres artgerechten Garten Edens auszusetzen. Gefragt ist vielmehr ein Vorwärts zu unseren Wurzeln, in der wir alle Mangelzustände kennen und kreative Wege finden, sie zu beheben, eine Zukunft mit bewusster Herkunft.